Tradition, dass man jedes Jahr einen Spruch zieht, so wie andere Lose ziehen und es dann die Jahreslosung für eben diesem, in diesem Fall 2017 nennt. Und wir haben uns angewöhnt, einfach mit der Jahreslosung, die gezogen wird, die dann in ganz, ganz vielen Kirchen, Land auf, Land ab, im ersten Gottesdienst vorkommt, auch mit der in das neue Jahr zu starten. Und die passt wunderbarerweise auch in unsere neue Themenserie hinein. Und es geht darum, um ein neues Herz und einen neuen Geist. Da steht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Das lässt Gott seinem Volk durch einen Propheten, der den schönen Namen Hesekiel trägt, ausrichten. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Stell dir vor, Gott lässt das dir ausrichten. Wie klingt das für dich? Ich will dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist in dich legen. Nach was klingt das für dich? Du kannst gerne mal in den Raum hineinrufen, wie der kleine Mann macht's vor. Und ich wiederhole es dann, obwohl das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also wie klingt das für dich? Nach was klingt das? Hoffnungsvoll. Als wäre was mit dem Alten nicht in Ordnung. Finde ich super, weil mit dem Alten ist was nicht in Ordnung. Amen, sagt der Bruder hier vorne. Chance für einen Neuanfang. Leben. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Für Israel bedeutet das Tiefpunkt. Absoluter Tiefpunkt. Als diese Worte von dem Prophet weitergegeben werden, steht das Volk am Tiefpunkt ihrer Geschichte und am Tiefpunkt ihrer Beziehung zu Gott. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was davor passierte. Alles hatte ziemlich verheißungsvoll begonnen. Das Volk Israel hat seinen Gott kennengelernt, als sie gerade als Sklaven unter den Ägyptern schuften mussten. Und es schien so, als ob ja, alle Götter es schlecht mit ihnen meinten, weil sie da schon ziemlich lange Zeit feststeckten. Und da zeigte sich ihnen Gott, der sich als Jahwe vorstellt und als Schöpfer der ganzen Welt vorstellt. Und er zeigt sich ihnen, weil er ihr Leid gesehen hat, weil er mitbekommen hat, wie sie schuften mussten. Und auf wundersame Weise befreit er sie dann aus diesem Ägyptenland, obwohl das die stärksten Herrscher in dieser Zeit sind, heraus. Und er gibt ihnen ein Versprechen. Und sagt so, Gott sagt zu diesem Volk, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist eigentlich der Jackpot für dieses Volk, weil er ist derjenige, der sie gesehen hat, der ihr Leid gesehen hat und sie aus Ägypten herausführt und sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Die beiden ab jetzt für immer untrennbar zusammen. Wie kann man sich das so vorstellen? So wie einen großen Bruder, den man immer an seiner Seite hat und wenn jemand aufmuckt, dann verprügelt er den. Das wäre vielleicht ein bisschen zu flach. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das heißt, Gott möchte unter diesem Volk wohnen. Irgendwie ziemlich geheimnisvoll. Er möchte unter ihnen sein und will, dass sein Charakter auch auf sein Volk abfärbt. Dass sie nicht vergessen, wie Gott mit ihnen barmherzig war und selbst barmherzig werden, zueinander, zu anderen. Dass sie ihr Herz von Gottes Herzschlag formen lassen. Und nun sind sie schon viele Jahrhunderte zusammen, dieser Gott und dieses Volk. Und Israel hatte zwischendurch dann auch ein eigenes Land, was sie sich erträumt, erhofft, was sie versprochen bekommen haben. Könige sind gekommen und gegangen. Und als diese Worte zu ihnen gesprochen worden, sind sie wieder da, wo alles anfing, im Exil. Gefangen genommen. Fremde. Nur diesmal nicht in Ägypten, sondern in Babylon. Und so langsam dämmert den Einzelnen, unser Gott, der ist nicht zu schwach gewesen. Unser Gott war nicht zu schwach, um uns zu verteidigen, sondern irgendwie hat er es zugelassen, mindestens das, dass unsere Feinde unsere Städte zerstört haben, unseren Tempel zerstört haben und uns deportiert haben. Weil, und das dämmert ihnen, wir irgendwie nicht sein Volk sein wollten. Weil wir genau so mit uns, mit ihm, mit anderen umgegangen sind, wie einst die Ägypter mit uns umgegangen sind. Weil wir uns gegenseitig unterdrückt haben. Weil uns dieser Gott völlig egal war. Weil wir unser Herz an Götter gehängt haben, die wir selbst gemacht haben. Weil wir hartherzig gegenüber Fremden wurden und weil es uns egal war. Deswegen sitzen sie jetzt in der Fremde, verteilt, ganz weit weg, sind am Tiefpunkt angekommen. Und die große Frage ist in dieser Zeit, gilt das noch? Gilt noch, ich will euer Gott sein? Und gilt noch, ihr sollt mein Volk sein? Tiefpunkt. Diese Worte haben aber nicht nur den fahlen Geschmack von Tiefpunkt, sondern so vielleicht im Abgang spürt man da auch schon ein bisschen was von Neuanfang. Man kann was davon erahnen. Man kann was davon erahnen, dass es noch gilt. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Nicht, weil das Volk jetzt plötzlich ganz viel Reue empfindet. Nicht, weil das Volk jetzt plötzlich sagt, oh Gott, wir werden ab jetzt immer dein Volk sein. Sondern, weil Gott seine Meinung nicht geändert hat. Weil Gott immer noch sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und er sagt es ihnen auch deutlich, dass ich euch wieder zu mir zurückholen möchte und euch euer Land zurückgeben möchte. Das liegt nicht an euch oder an eurer Reue, irgendwas, was ihr getan habt, sondern ich will es, weil ich so bin. Neuanfang, neues Herz, neuer Geist ist möglich, weil Gott es will. Ich will euch ein neues Herz geben. Gott will. Aber Neuanfang ist auch, und das macht dieser Text ziemlich deutlich, schmerzhaft. Denn die Jahreslosung ist nur die Hälfte vom ganzen Vers, den man übrigens in Hesekiel 36, Vers 26 findet. Da steht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das klingt ziemlich chirurgisch. Chirurgisch. Wow. Das Alte muss raus. Und das Neue rein. Neues Herz, nicht aus Stein, sondern aus Fleisch. Nicht hart, sondern weich, beweglich. Ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig zu klären, was ist eigentlich Herz? Was haben die alten Hebräer darunter verstanden? Wir denken beim Herz in der Regel ans Fühlen. Aber wenn du die unzähligen Stellen im Alten Testament mal liest, wo Herz drin vorkommt, dann merkst du, die denken an einen anderen Ort im Menschen. Die denken an einen Ort, an dem man wahrnimmt, plant, entscheidet, nachdenkt, in dem sich der Wille ausbildet. Also es ist mit dem Herzen ist fast eher das gemeint oder daran gedacht, wo wir das Gehirn darunter verstehen. So eine Zentralinstanz im Menschen, in dem alles zusammenkommt und in dem der Mensch plant, entscheidet, seinen Willen ausbildet. Das ist das Herz. Ich schenke euch ein neues Herz. Und was ist mit dem Geist gemeint? Wer christlich aufgewachsen ist, denkt natürlich sofort an den Heiligen Geist. Ist auch nicht schlecht, ist gut. Gut, das zu denken. Im Hebräischen ist das Wort noch ein bisschen vieldeutiger. Es kann an vielen Stellen, wo Ruach steht, das heißt nämlich Geist, kann auch von Atem die Rede sein. Es kann aber auch von einer Haltung, von einer Einstellung die Rede sein. Aber auch eben vom Geist Gottes. Das heißt, hier steht, ich schenke euch eine neue Art wahrzunehmen, zu entscheiden, zu planen. Und ich gebe euch neuen Atem, eine neue Haltung, meinen Geist. Das ist das Versprechen, was Gott an diesem Tiefpunkt seinem Volk gibt, das Versprechen auf Neuanfang. Und damit die Geschichte nicht einfach wieder von vorne anfängt, damit Gott nicht sein Volk zurückholt, damit genau das Gleiche wieder passiert, braucht es einen radikaleren Eingriff, ein neues Herz. Aber damit dieses Herz wirklich in Gottes Rhythmus schlägt, braucht es Gottes Geist. Und im Neuen Testament wird Paulus genau an dieser Stelle einsetzen. Nach Pfingsten ist für Paulus die Welt nicht mehr die gleiche wie zuvor. Paulus erkennt in dem, was wir heute Pfingsten nennen, dass Gott den Menschen seinen Geist einatmet und es ihnen anbietet und sagt, ich möchte meinen Geist über alle ausatmen. Und dieser Geist verbindet noch radikaler Gott mit dem Menschen als zuvor. Das heißt, Gott atmet, lebt im einzelnen Menschen. Er will ein Teil von ihnen sein. Ich will dein Gott sein und du sollst mein Mensch sein. Ganz eng, den einen gibt es nicht mehr ohne den anderen. Und alles, was Paulus dann erklärt, ihr könnt euch die Briefe von ihm mal durchlesen, das baut immer auf diesem Heiligen Geist auf. Es ist immer die Frage, wie soll es denn umgesetzt werden, das, wovon er redet? Und das geht für ihn nur mit diesem Heiligen Geist Gottes. Nur er ist es, der Herzen neu machen kann, ohne dass sie aufhören zu schlagen. Ein neues Herz gibt es nur mit diesem neuen Geist. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie ist denn dieses neue Herz? Erklär mir das mal. Wie schlägt es? Was ist sein Rhythmus? Ich werde das nur kurz skizzieren für uns und ich werde euch dann selbst noch mal ein bisschen Zeit geben, das für euch zu reflektieren und für euch klar zu kriegen. Und ich glaube, dass wir was über das neue Herz lernen können, wenn wir uns angucken, was mit diesem Alten kaputt ist. Und was in Hesekiel, ich habe einfach mal geguckt in diesem ganzen Buch, wo überall Herz steht und was dann immer so das Problem damit ist und habe da mal so drei Diagnosen rausgefunden, die ich uns einfach mitgeben möchte. Denn der Prophet eben, der diese Worte weitergibt, preist nicht nur das neue Herz an, sondern er diagnostiziert auch, was mit dem Alten los ist. Zum einen sagt er, das alte Herz ist ein taubes Herz. Das Herz ist taub, das heißt, es hört nicht mehr, es nimmt nicht mehr wahr. Es lässt sich nicht mehr berühren. Ein anderer Prophet, der vorher vor der Katastrophe gewarnt hatte, sein Name ist Jesaja, der hat es so gesagt, das Herz ist verfettet. Es ist so fett geworden, dass es nichts mehr aufnehmen kann, nichts mehr wahrnehmen kann. Das Herz ist taub, es lässt sich nicht von dem berühren, was um es herum passiert. Es lässt sich nicht von dem berühren, was Gott macht und spricht. Wie kann aus dem tauben Herz ein wahrnehmendes Herz werden? Der meint hier nur durch Gottes Geist, der ein aufweckender Geist ist. Ich habe das hier vor ein paar Tagen erlebt, als ich versucht habe, mir irgendwie über diesen Vers Gedanken zu machen. Und ich stundenlang aus dem Fenster gestarrt habe und überhaupt nicht klargekommen bin. Mir ist einfach, ich hatte das Gefühl gehabt, ich kriege da gerade keine Hand dran. Und es hat mich frustriert. Ich habe nichts aufs Papier gebracht und bin dann irgendwann an den Main gegangen und spazieren gegangen, war saukalt. Und irgendwann wandert mein Blick so in den Himmel, der absolut klar war. Und je mehr ich mir den Himmel angeschaut habe, desto mehr habe ich gemerkt, der ist ziemlich groß. Ziemlich weit in die Richtung, auch in die Richtung. Und mir kam so der Gedanke, als ob mir Gottes Geist zeigt, so, das ist das Werk der Hände Gottes. Schau es dir an. Du hast Angst, nicht klarzukommen. Der Geist, von dem hier die Rede ist, ist ein aufweckender Geist, der aus tauben Herzen spürende Herzen machen kann, wahrnehmende Herzen. Herzen, die Gott wahrnehmen können. Das Herz ist aber nicht nur taub, sondern auch misstrauend. Eine andere Diagnose, die Hesekiel gefällt hat. Er sagt, guck mal Leute, ihr hängt euer Herz an Götter, die ihr selbst gemacht habt. Die habt ihr selbst geschnitzt, selbst zusammengebaut. Weil ihr nicht glauben könnt, dass euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat, dass der alleine für euch ausreicht. Baut ihr euch selber bei Götter? Mal ehrlich, das ist total bescheuert. Das machen wir nicht. Also, oder? Ich muss wieder zu meinem glorreichen Spaziergang zurück spulen. Als ich losgegangen bin zu spazieren, ging mir die ganze Zeit nur durch den Kopf, ich bin unfähig, diesen Text zu übertragen. Völlig unfähig. Mir fällt nichts ein. Ich bin unfähig. Und irgendwann, während ich das so mantrahaft mir durch den Kopf geschossen ist, ist übrigens sehr schlau, wenn man sich solchen Gedanken hingibt, sehr motivierend. Irgendwann wurde mir so klar, ich setze mein Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich schaue zuerst mal auf mich und frage, bin ich fähig, das zu machen oder bin ich es nicht? Und manchmal kommt ein Ja bei raus und manchmal nein. Das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Aber ich schaue zuerst auf mich und setze mein Vertrauen in meine Fähigkeiten. Und Luther hat es so übertragen, worauf du dein Vertrauen setzt, woran du dein Herz hängst, das ist dein eigentlicher Gott. Weil du diesem Gott scheinbar vielleicht doch nicht so ganz vertrauen kannst, musst du es noch auf jemand anders setzen, dein Herz an jemand anders hängen, vielleicht an dich selbst oder an andere. Und der Geist, von dem hier die Rede ist, ist ein werbender Geist. Ein werbender Geist, der für Gottes Charakter wirbt. Der dafür wirbt, dass er vertrauensvoll ist. Der dafür wirbt, dass er ausreicht. Der dafür wirbt, dass er dich nicht loslassen wird. Der dafür wirbt, zuerst auf ihn zu schauen, bevor ich an meine Fähigkeiten denke. Der dafür wirbt, zuerst auf Gott zu schauen, bevor ich in der eigenen Angst versinke. So kann ein misstrauendes zu einem mehr vertrauenden Herz werden. Und die letzte Diagnose, die ich da gefunden habe, es steht auch in diesem Vers, den wir hier haben, ist, dass das Herz ein hartes Herz ist. Das heißt, das Herz ist hart, bedeutet, es lässt sich nicht berühren von dem Schicksal zum Beispiel der Kranken oder Bedürftigen. Es lässt sich nicht davon berühren, weil es denkt, eigentlich muss ich mich erstmal um mich kümmern und dafür sorgen, dass ich nicht in so eine Lage komme. Und wer erlebt, wie er mal klein gehalten wurde oder wer erlebt, wie Menschen ihn enttäuscht haben oder wer erlebt, wie Menschen verletzen können, der muss irgendwas machen, um sich dagegen zu schützen. Das ist wichtig. Das ist, glaube ich, etwas, das wir alle lernen müssen, uns gegen sowas zu schützen. Aber wer sowas erlebt, der schützt sich oft auch, indem er sein eigenes Herz mehr und mehr hart macht, unberührbar, sodass ihm nichts mehr etwas anhaben kann. Was auch dazu führen kann, dass man eben das, was um einen rum passiert, das Leid anderer, nicht mehr an sich heranlassen kann. Und dieser neue Geist hier wird als ein befähigender Geist vorgestellt. Einer, der frischen Wind einhaucht, der die eigene Verhärtung entspannen und das harte Herz wieder weicher machen kann. Der den Mut schenkt, das Risiko einzugehen, sich verletzlich zu machen, sich berührbar zu machen. Ich glaube, nur der, ich habe das jetzt so formuliert, aufweckende, der werbende, der befähigende Geist kann aus dem tauben, misstrauischen und harten Herzen ein wahrnehmendes, vertrauendes und weiches machen. Ich möchte zum Schluss das auf unsere Situation noch übertragen, auch mit dem, was Paulus dann aus diesen Stellen gemacht hat, indem er sagt, da ist die Rede vom Heiligen Geist. Wie ist das denn, wenn jemand mit dem Heiligen Geist in Berührung kommt? Bekommt er dann ein Upgrade? Also habe ich, wenn ich den Heiligen Geist, wenn er in mir lebt, ein Upgrade bekommen, sodass mein Herz plötzlich 100% wahrnehmend, 100% vertrauend und weich für immer ist? Oder ist was mit mir verkehrt, wenn das nicht so ist? Ich glaube, das Herz, wenn Gott und Mensch aufeinandertreffen, wenn Gott in uns Raum haben darf, dann ist das Herz neu, weil es einen neuen Mitbewohner darin gibt, den Heiligen Geist. Und Paulus appelliert in seinen Briefen immer, ihr habt den Heiligen Geist doch, also lebt auch mit ihm, lebt auch ihm entsprechend. Die Rede ist immer so, dass er sagt, ihr habt doch den Heiligen Geist geschenkt bekommen, indem ihr gesagt habt, Jesus Christus, ich möchte dich als meinen Herrn annehmen. Habt ihr den Heiligen Geist in euch? Und jetzt lebt auch mit ihm. Das ist immer noch das, dass Gott sagt, ich will ihn euch schenken. Keiner kann ihn sich erarbeiten. Aber wenn er da ist, dann dürfen wir ihn in uns arbeiten lassen. Und dann müssen wir ihm auch den Raum geben, weil wir immer noch unser eigenes Herz beeinflussen dürfen, weil er nicht einfach macht, was er will und was er kann. Das heißt, mit diesem neuen Geist zu leben, heißt ein Leben lang auf der Reise zu sein und immer wieder Neuanfänge zu wagen, immer wieder das Herz freizulassen und zu sagen, mach du wahrnehmend, mach du vertrauend, mach du weich. Und dazu kann so ein neues Jahr eine gute Chance sein. Deswegen möchte ich dir zum Schluss einfach ein bisschen Zeit geben, um in dich reinzuhören und zu fragen, was kann es denn für dich in diesem neuen Jahr heißen, ein Herz zu haben, das neu ist, das neu wird, in dem ein neuer Geist wehen darf, in dem der Heilige Geist wirken darf. Und vielleicht fragst du in deinen Gedanken einfach, mein Gott, was heißt das denn? Was heißt das? Was sind Bereiche, in denen ich Vertrauen lernen darf? In denen ich loslassen, weicher werden lernen darf? Oder wahrnehmen lernen darf? Und es waren 14 Leute und wir haben uns die lustige Idee gehabt, ab 5:30 darf jeder mal erzählen, was im letzten Jahr so passiert ist. Wir waren um 11:55 fertig. Und es waren echt teilweise harte Geschichten dabei. Also, dass Leute echt Schicksalsschläge, sage ich mal, erlebt haben im letzten Jahr. Und das Besondere war, dass wir zusammen lachen konnten und zusammen weinen konnten. Und irgendwie war so Und um 12 haben wir dann getanzt. Irgendwie war es dann so, jetzt fängt was Neues an und das feiern wir zusammen. Egal was war, aber ohne es ausblenden zu müssen. Und ich habe da das erste Mal irgendwie so ein Gefühl dafür gekriegt, dass es so wichtig sein kann, einen Neuanfang anzunehmen und den Schritt auch zu gehen. Und deswegen, wenn dir irgendein Thema jetzt durch den Kopf gegangen ist, dann nimm dieses neue Jahr als Chance, da einen Neuanfang zu machen. Dann nimm das Angebot, dass Gott echt sagt, so, ich möchte in deinem Herzen neu machen, was da kaputt ist. Dann nimm das in Anspruch und sprich mit jemandem drüber. Die Dinge werden so viel nachhaltiger, wenn man sie mit jemandem bespricht und nicht nur mit sich alleine ausmacht.